Ja Gott, wir wollen dich loben, auch wenn das gerade mit dem Lied noch nicht so toll geklungen hat. Aber in unserem Herzen loben wir dich und preisen dich und beten dich an. Du bist unser großer und allmächtiger Gott. Und trotzdem dürfen wir vertrauensvoll wie Kinder zu einem Vater zu dir kommen. Wir können das überhaupt nicht begreifen, mit welch eine Liebe das ist, welch ein Vorrecht für uns. Danke dafür. Danke, dass wir jetzt auch wissen dürfen, dass du mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass du Tim segnest und leitest bei der Verkündigung deines Wortes und uns die Ohren und unsere Herzen weit auftust, damit wir es begreifen und aufnehmen und danach handeln. Danke für deine Fürsorge und deine Leitung. Amen.
Ja, nochmal guten Morgen von hier oben. Danke, dass ihr das Lied mit mir gesungen habt oder zumindest das versucht habt. Es war ein ganz neues Lied für euch. Für mich ein ganz altes Lied. Also das kenne ich schon, seit ich denken kann. Und ich habe mich gefreut, mal ein Lied zu finden in einem adventistischen Liederbuch, das ich auch schon aus meiner Kindheit kenne. Da hingen Gefühle dran und das ist ein schönes, schmitziges Lied. Also danke. Ja, mal schauen. Ja, meine Predigt ist heute überschrieben mit ein festes Fundament. Und, ich habe nämlich was gehört über einen unserer Adventpioniere und das hat mich sehr bewegt und das möchte ich heute mit euch teilen. Und zwar geht es, ich mache es mal so, um den Mann, den Namen kennen wir alle, aber zur Person wusste ich noch nicht wirklich viel. Es ist derjenige, der bereits vor den Adventisten eine Bewegung gestartet hatte. William Miller höre ich schon, genau. Und über den möchte ich heute reden. Also ich möchte kein Referat über sein Leben halten. Ein bisschen was aus seinem Leben werden wir erzählen. Aber er hatte ganz tolle Sachen entdeckt und die wollen wir heute ja einfach besprechen. Ja, warum gehen wir zurück zu den Adventpionieren? Eine weise Frau hat mal gesagt, wir haben nichts für die Zukunft zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Das hat Ellen White gesagt. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr weiser Spruch. Ja, zur Person William Miller. Der wurde geboren am 15. Februar 1782. Also, ist schon was her. In Amerika, Massachusetts, heißt die Stadt. Schwer auszusprechen. Ich werde das auch nur einmal tun. 1782. Weiß jemand, was 1798 gewesen ist? Das ist ein Jahr, was wir immer mal wieder hören. Ja, genau. Genau das. Das Papsttum hat eine tödliche Wunde gekriegt. Ne? Auf den Befehl von Napoleon hin wurde der Papst gefangen genommen. Und da war William Miller gerade mal 16 Jahre alt, so, um die Zeit mal so ein bisschen einzuordnen, wann er gelebt hat. Zu der Zeit gab es auch hier und da Leute, die das schon erkannt haben, was das war. Es gab sogar 1798 schon jemanden, der eine Veröffentlichung gemacht hat, das ist nur eine tödliche Wunde vom Papsttum, das Papsttum wird wiederkommen. Also wie verständlich man schon zu der Zeit war, aber es waren immer wieder Einzelne. Ne? Die Wahrheit ist noch nicht so ans Licht gekommen, wie es dann nachher in der Adventbewegung wirklich war, wo eine große Bewegung zusammengekommen ist. Und es war immer hier und da, kam ein bisschen Licht hervor. Ja, William Miller, der wurde älter, und er war nicht besonders gläubig. Er war zwar ein sehr gebildeter Mann mit einem sehr scharfen Verstand, aber er sagte selber nachher, durch den Einfluss, den er von Freunden und Bekannten hatte, wurde er zum Deist. Und Deismus heißt, ich glaube zwar, es gibt einen Gott, ja, den gibt's, der hat auch die Erde geschaffen, aber dann hat er sie alleine gelassen und mischt sich nicht mehr ein in das, wie es auf der Erde weitergeht. Und ja, man kann so ein bisschen sagen, dass diese Deisten schon so ein bisschen, ich will nicht sagen eingebildet waren, aber so, ja, wir sind aufgeklärt und so. Ne? Wir sind schon einen Schritt weiter als die Kirche. Ihr glaubt noch an alles, was in der Bibel steht und so. Nee, wir wissen, die Vernunft ist der ausschlaggebende Maßstab. Ne? Und Gott, der hat zwar die Welt geschaffen, weil anders können wir es nicht erklären, aber dass er hier unser tägliches Leben beeinflusst, das glauben wir nicht. Ja, und William Miller hat also als überzeugter Deist gelebt. Aber man merkte irgendwie, das war für ihn nicht genug. Also er war immer noch in der Welt unterwegs und hat geguckt, in welche Richtung will ich gehen. Und für ihn war es dann so, also es brach zu der Zeit, das war 1812, der britisch-amerikanische Krieg aus. Und er war ja Amerikaner, Krieg mit den Briten ist ausgebrochen. Und William Miller war so überzeugt, der sagte selber, er hat sich aus Überzeugung dem Patriotismus hingegeben. Er hat gedacht, vielleicht ist das meine Richtung. Wir haben doch so ein tolles Land, wir sind doch so ein tolles, freies, neues Land. Vielleicht ist es das, was mein Leben erfüllt. Und er hat gesagt, komm, ich verteidige dieses Land. Hat sich selber freiwillig gemeldet und in diesem britisch-amerikanischen Krieg gedient. Also für ihn wurde dann quasi der Patriotismus zum Lebensinhalt. Er hat sogar nachher, später, eine Kompanie aufgestellt und nahm an verschiedenen Kampfhandlungen teil und wurde dann sogar zum Captain befördert. Also der ist rumgegangen, hat gesagt, so, wer möchte mit mir mitziehen, hat eine Liste angefertigt, du kommst mit. Und zusammen haben die eine Kompanie aufgestellt und sind in den Krieg gezogen. Etwas, was ich niemals machen würde, auf die Idee würde ich nicht kommen. Wer möchte schon freiwillig in einem Krieg mitmachen? Also da muss man schon sehr, sehr überzeugt sein. Ja, das ist einer unserer Advent-Pioniere. Lustig ist, genau zur selben Zeit gab es auf der anderen Seite, in England, auf einem Schiff, einen, der ist nicht freiwillig in den Krieg gekommen, sondern der wurde gefangen genommen. Als junger amerikanischer Seemann wurde er auf einem britischen Schiff gefangen genommen und quasi in diesen Krieg hineingezwungen. Und hat immer wieder versucht auszubrechen, abzuhauen, es hat nie geklappt. Und das war auch einer unserer Advent-Pioniere, nämlich Joseph Bates. Hat man auch schon oft genug gehört. Also da in Amerika ist der eine, der ist so überzeugt, der sagt, ich gehe in den Krieg. Und da ist einer, der wollte eigentlich, der war noch 17 Jahre alt und hat da seine besten Jahre eigentlich auf dem Schiff in Gefangenschaft und nachher im Gefängnis verbracht. Also ist auch wieder interessant, wie unterschiedlich Gott die Menschen führt. Und beide sind nachher in diese Bewegung gekommen. Ne? Also es ist schon interessant, wenn man sich unsere Geschichte, die Geschichte von den Siebenten-Tags-Adventisten mal genauer anguckt. Ja, für William Miller gab es verschiedene Situationen, die ihn später bei seiner Bekehrung immer wieder in Gedanken kamen. Zum Beispiel, dass sie gegen Kanada gekämpft haben. Die Amerikaner haben versucht, Kanada einzunehmen und waren in vielen Schlachten den Kanadiern 10-1 überlegen, aber sie haben es nie geschafft, diese Kanadier zu besiegen. Die haben eine Schlacht nach der anderen verloren. Und William Miller hat gedacht, das kann ich nicht erklären. Ne? Im Nachhinein sagte der, okay, ich glaube, Gott hat das nicht zugelassen. Ne? Aber schon zu diesem Zeitpunkt, eigentlich hätten sie gewinnen müssen. Wenn man 10-1 überlegen, Hubert, du alleine gegen mich und meine neuen Freunde, da hättest du schlechte Karten.
Aber mit dem einen habe ich besser.
Da hast du recht. Mit dem einen, mit Gott, da ist es egal, wie hoch man überlegen ist. Es gab noch eine andere Schlacht in Plattsburgh, die William Miller sehr, sehr beeindruckt hat, denn da waren mal die Amerikaner unterlegen und die Briten kamen mit ihren Schiffen dahin und man weiß, die britische Seemacht, die war legendär zu der Zeit, die haben gedacht, ja, jetzt gehen wir alle drauf, ne? Und haben gewonnen, haben also das ein Schiff nach dem anderen von den Briten gesunken und William Miller hat alles auch, das kann man nachlesen, ganz eifrig aufgeschrieben seiner Frau, hier auf dem Schlachtfeld, wir können nicht glauben, was hier passiert ist und, ne? Also ganz spannend und nachher hat ihn das wirklich lange Zeit in seinem Leben bewegt und er hat immer wieder gesagt, ja, auch da hat Gott mich eigentlich schon geführt. Aber wir möchten dieses ganze Leben von William Miller ganz kurz abhandeln und nämlich direkt weitergehen zu seiner Bekehrung. Das war 1816, da war er 34 Jahre alt. Er war nicht mehr im Krieg, sondern er hat sich, man sagt so ein bisschen, mit seiner Frau gemütlich gemacht, er ist Farmer geworden. Und am 11.09.1816 sollte eine Gedenkfeier stattfinden für diese besagte Schlacht in Plattsburgh, wo die Amerikaner so glorreich gewonnen haben. Und William Miller war ja einer der Veteranen, der wirklich dabei war, der gedient hat. Der wollte teilnehmen an diesen ganzen Feierlichkeiten. Und das war über mehrere Tage geplant. Also das sollte losgehen an einem Vorabend mit einer Predigt. Und danach sollte dann ein großer Ball stattfinden. Und dann diese Feierlichkeit und dies und das und jenes. Also da war wirklich viel geplant, wie die Amerikaner das halt so machen. Ne? Und andere auch. Ja, und wie ich schon gesagt habe, am Abend vorher, am Dienstag, der 10.09.1816, sollte eine Predigt anlässlich einer Gedenkfeierlichkeiten stattfinden. Und William Miller ist da hingegangen mit seinen Freunden. Der hat gedacht, ja, das gehört mit zu diesen Feierlichkeiten, da müssen wir jetzt auch hingehen. Ne? Und seine Frau hat das ganz schön aufgeschrieben, wie diese jungen Kerle, also gut, 34, nicht mehr ganz so jung, aber wie diese Männer sich aufgemacht haben, in die Nacht gegangen sind, noch gescherzt haben. Ne? Ja, so, man macht die Stadt unsicher, wie man das sich so vorstellt. Ja, und abends sind sie nach Hause gekommen und William Miller war mucksmäuschenstill. Hat keinen Ton gesagt. Keinen Spaß mehr, keine blöden Witze mehr, nichts mehr. Und die Frau hat gedacht, was ist denn mit dir los? Und dann hat er erzählt, diese Predigt, die hat ihn so bewegt. Und nicht nur ihn, auch alle, die diese Predigt gehört haben, hat sie so bewegt, dass sie sich entschlossen haben, an diesem Abend die kompletten Feierlichkeiten abzusagen. Alles, den Ball, alle Feiern abzusagen. Wir können so nicht weitermachen. Diese Predigt, ja, hat etwas Unfassbares bewirkt. Und das Interessante ist, also was würdet ihr glauben, worüber hat dieser Prediger da geredet an dem Tag? Wiederkunft Jesu, oder mein erster Gedanke wäre Daniel gewesen oder sowas, ne, wo man wirklich so handfeste Fakten hat, hier ist der Ablauf der Geschichte und guck mal, wie Gott das geführt hat. Aber man kann das kaum glauben. Der Text ging um Zacharja 2, Vers 8. Wer die Bibel hat, kann die mal aufschlagen. Ich habe meine gerade gar nicht dabei. Die liegt da vorne. Zacharja, Kapitel 2, Vers 8.
Ich habe die Beleidigungen der Moabiter und die Beschimpfungen der Ammoniter gehört, mit denen sie mein Volk verhöhnt und sich gegen sein Land aufgespielt haben. Nee, Entschuldigung, das ist falsch.
Kapitel 2, Vers 8.
So spricht der Herr Zebaoth. Er hat mich gesandt nach Ehre zu den Heiden, die euch beraubt haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an.
Ja. Da ist wirklich die Frage, was hat dieser Prediger aus so einem Vers gemacht, dass sich eine ganze Stadt dazu entschließt, wirklich umzukehren und alles abzusagen, was sie getan haben. Aber ich stelle mir das vor, in Neuss, da gibt es ein Riesenschützenfest. Mir würde nichts einfallen, was rechtfertigen würde, dass Neuss ein Schützenfest absagen würde. Denn das gehört für die Neusser wie das Atmen, glaube ich, zum Leben.
Ne?
Oder Oktoberfest in München, genau. Also diese Predigt hat alle massiv verunsichert. Und William Miller hat tagelang gebetet und sich gefragt, was muss ich jetzt tun? Und wie es der Zufall so will, Zufall ist immer schön und gut, wir glauben, es gibt keinen Zufall. Am nächsten Sonntag war Gottesdienst und es war kein Prediger da. Und bei denen in der Gemeinde war das so, wenn kein Prediger da war, dann gab es vorgefertigte, geschriebene Predigten, die dann vorgelesen wurden. Und das muss dann immer einer aus der Gemeinde tun und William Miller hat das gern gemacht, weil der ist eigentlich nur aus Liebe zu seiner Frau mitgegangen und hat gesagt, wenn keiner da ist, das so langweilig, dann will ich das wenigstens vorlesen, sonst bleibe ich zu Hause. Und an diesem nächsten Sonntag war kein Prediger da und William Miller musste vorlesen. Und die Predigt, da ging es um die Pflichten der Eltern. Und William Miller steht vorne und muss einige Texte aus Jesaja 53 lesen. Und da steht, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Sünden auf ihn. Also da geht's um Jesus Christus. Und das hat William Miller so tief berührt, dass er, nachdem er diesen Satz zu Ende gelesen hatte, vom Pult weggegangen ist, mitten in der Predigt, und sich hingesetzt hat. Der konnte nicht mehr. Das Licht Gottes durchstrahlte sein Herz. Es war keine große Prophezeiung oder irgendeine Zeitrechnung oder so, die ihm offenbart wurde. Nee, er hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus in Gottes Wort. Er selber schreibt: So erging es mir bis Oktober, als Gott mir die Augen öffnete. Und, oh meine Seele, was für einen Erlöser entdeckte ich in Jesus. Meine Sünden fielen wie eine Last von meiner Seele. Und wie klar erschien mir dann die Bibel. Sie sprach immer nur von Jesus. Er war auf jeder Seite zu finden. Oh, dies war ein glücklicher Tag. Also können wir uns das vorstellen, dass einer, der war ein Deist, der hat dann gesagt, ich ziehe in den Krieg. Also wir als Christen sollten nicht in den Krieg ziehen. Wir sollten uns nicht gegenseitig umbringen. Das möchte Gott nicht. Ne? Aber das war ein Mensch, und der ist so von Gott auf einen Schlag quasi auch umgedreht worden, ne? Dass er plötzlich solche schönen Worte spricht. Ne? Auf einmal verstand ich die Bibel, sie sprach immer nur von Jesus. Er war auf jeder Seite und jeder Zeile. Oh, dies war ein glücklicher Tag. Ich wollte gleich nach Hause in den Himmel, hat er gesagt. Der war so überzeugt, der hat Jesus wirklich geliebt. Jesus war alles für mich, und ich dachte, jetzt pass auf, ich könnte jeden dazu bringen, ihn zu sehen, wie ich ihn sah. Aber ich hatte mich getäuscht, sagt er. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich neu im Glauben war. Ich habe es erkannt. Ich kann es erklären. Jetzt kann ich das jedem erklären, und dann sieht das jeder so wie ich.
Dann meint man, haben die denn ein Brett vor dem Kopf?
Genau, ja. Aber man muss dann feststellen, wie will er, ganz so leicht ist das dann doch nicht. Es ist dann doch Gott, der das alles macht, und nicht ich, der das so toll erklärt. Ja, und dann hatte William Miller einen Konflikt mit einem Freund. Der hat natürlich gesagt, hör mal, wie kannst du jetzt an die Bibel glauben? Du warst doch so aufgeklärt, du hast doch das schon gewusst und das, und du weißt, die Bibel irrt sich da und da. Das weißt du doch, die Bibel macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Und William Miller hat das natürlich ernst genommen. Er sagte, ich antwortete, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann kann alles, was in ihr offenbart ist, auch verstanden werden. Und alle ihre Abschnitte können harmonisiert werden. Und ich sagte ihm, also dem Freund, dass wenn er mir Zeit geben würde, würde ich alle diese scheinbaren Widersprüche zu meiner eigenen Zufriedenheit harmonisieren. Oder aber ich würde noch immer ein Deist bleiben. Also es war einer, der hat gesagt, ganz oder gar nicht. Und dann hat er angefangen, die Bibel zu studieren. Nur mit einer Bibel und einer Konkordanz zur Hilfe. Das war diese Cruden-Konkordanz, die es damals gab. Und er hat 2 Jahre lang, von 1816 bis 1818, die Bibel studiert. Und was meint ihr, wo hat er angefangen?
1. Mose 1.
Und hat es von da an durchgelesen, Vers für Vers. Und wenn er was nicht verstanden hatte, dann hat er in seiner Konkordanz alle Worte nachgeschlagen, alle Parallelstellen nachgeguckt und hat dann so lange gelesen, bis er dachte, ja, so kann ich das verstehen und so kann ich das auch einem erklären. Weil er wollte ja nicht irgendwann von dem Freund wieder angesprochen werden und dann aufgerechnet auf die Stelle, die er nicht erklären konnte. Der wollte wirklich alles erklären können und ist sehr, sehr akribisch und methodisch drangegangen. Und ich finde das interessant, weil bei mir kam der Gedanke, ich habe hier ein Zitat von Ellen White, ich lese nur den Anfang, wo sie sagt, das Volk hörte aufmerksam zu, wie Christus die Schrift auslegte, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Sie hielten sich bei der Überlieferung auf, bei menschlichen Theorien und Spekulationen. Oft wurde das, was Menschen über die Schrift, also über die Schrift gelehrt hatten und geschrieben hatten, anstelle der Schrift gesetzt. Christus dagegen lehrte aus dem Wort. Also es war so der Gedanke bei mir, wann habe ich das letzte Mal so wirklich methodisch an die Bibel rangegangen. Oft lese ich in der Bibel, aber einfach so, ach, heute lese ich mal das und das, ne? Oder ich lese auch viel Sekundarliteratur, ist mir aufgefallen. Ich lese viel Bücher von Leuten, die über die Schrift lesen. Und der Gedanke, den ich hatte, war, zu der Zeit hatte man gar nicht so viel. Wenn man was wissen wollte, dann war das wirklich die Bibel. Heute gehe ich, wenn ich zum Beispiel über die Schöpfung was wissen will, gehe ich ins Internet, gebe in einem adventistischen Buch- oder DVD-Laden Schöpfung ein und bestelle mir dann DVDs oder Seminarbücher oder irgendwas nach Hause und lese das dann. Ne? Und das war damals nicht möglich. Und vielleicht liegt da auch was hin, wo wir sagen können, vielleicht müssen wir dahin zurück, dass wir wirklich die Bibel aufmachen und ganz intensiv reingucken. William Miller hatte nur die Bibel und die Konkordanz. Und was der alles rausgefunden hat, Mann, Mann, Mann.
Ich habe ja. Eine Lesung, ja.
Ja.
Und wenn du da mal so Stichwort, wo du ja im Moment nicht eins verpflichtet hast, wo ist das da raus? Dann stelle ich immer wieder fest, wenn ich da drin bin, du hörst gar nicht mehr auf, man geht von Tür zu Tür.
Ja.
Wie ist schon, bist du richtig müde,
wenn du da schlafen bist. Ne? Da kommt man vom einen zum anderen. Ne?
Ja, genau.
Ja. Gut. Ja, der eigentliche Knackpunkt der Predigt heute, da kommen wir jetzt zu. Und zwar hat William Miller in dieser Zeit des Studiums 14 Prinzipien in der Bibel entdeckt. Wie die Bibel funktioniert, wie sie sich selbst auslegt und. Und diese 14 Prinzipien möchte ich eben mit euch noch durchgehen. Ich habe die für euch auch ausgedruckt. Wer will, kann sich das mit nach Hause nehmen. Und vielleicht möchte auch einer jetzt schon mitlesen, weil ich habe keine PowerPoint-Präsentation gehabt. Wenn einer will.
Wir können ja zusammenhalten.
Okay, also den Text, der oben, den großen Absatz oben, könnt ihr zu Hause nochmal in Ruhe lesen. Wir fangen direkt mit dem ersten Prinzip an, das William Miller aufgestellt hatte. Beziehungsweise, mir ist wichtig, dass er das in der Bibel gefunden hat und nicht, das ist so toll, weil William Miller so toll war und so schlau war. Nee, der hat die Bibel studiert und dabei festgestellt, ach, so funktioniert die Bibel. Das Erste, jedes Wort muss seine angemessene Stellung zum in der Bibel präsentierten Thema haben. Also das heißt, jedes Wort ist relevant. Ich kann nicht einfach Text lesen und dann eine Deutung reinlegen. Ich muss mir wirklich jedes Wort angucken. Da ist eine Textstelle angegeben, Matthäus 5, Vers 18. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also, wenn wir Gottes Wort lesen, dann hat jedes Wort einen Sinn. Nichts ist da zufällig reingekommen. Und wir müssen auch jedes Wort berücksichtigen. Das Zweite. Die ganze Bibel ist notwendig und kann durch Fleiß und Einsatz und Studium verstanden werden. Das ist dieser berühmte Text aus 2. Timotheus. Den kennen wir auch. Alle Schrift ist gut von Gott eingegeben. Ich habe ihn jetzt nicht rausgeschrieben. Ja, das heißt, wir können die Bibel nicht... Die Bibel ist ein großes Ganzes. Ne? Wir können nicht nur das Alte oder nur das Neue Testament nehmen. Die ganze Bibel ist notwendig. Und Gott wird uns offenbaren. Wir müssen zwar Fleiß und Zeit investieren, also wenn ich mir William Miller angucke, 2 Jahre lang, von 1. Mose bis zur Offenbarung, finde ich super, aber das muss nicht jeder machen. Und ich, für mich wäre es wahrscheinlich auch zu intensiv. Ich weiß es nicht, ob ich sowas durchhalten würde. Ne? Aber Fleiß und Einsatz gehören dazu. Wenn wir ein Thema verstehen wollen, dann müssen wir wirklich in Gottes Wort reingucken. Und Gott offenbart uns das dann auch, wenn wir ihn auch darum bitten. Das Dritte. Nichts von dem, was in der Bibel offenbart ist, wird oder kann vor dem verborgen bleiben, der ohne zu zweifeln im Glauben fragt. Das ist ein tolles Prinzip. Also Gottes Wort. Es gibt zwar Sachen, die vielleicht schwerer zu verstehen sind, aber wenn einer ernstlich eine Frage hat, sagt er, dann wird Gott das offenbaren. Dann kann man das aus der Bibel rauslesen und verstehen. Es bleibt nicht verborgen. Ich habe mal eine Textstelle rausgesucht, da sind ja ganz, ganz viele angegeben. 2. Mose 29, 29, da steht, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Also alles, was in der Bibel steht, hat Gott für uns aufgeschrieben, also müssen wir es auch verstehen können. Das Vierte, sagt mir nicht zu schnell, bin Reinhild. Um eine Lehre zu verstehen, bringe alle Bibelstellen zu dem Thema, das zu verstehen du wünschst, zusammen und lasse dann jedes Wort seinen angemessenen Einfluss haben. Und wenn du dann deine Theorie ohne Widerspruch formen kannst, kannst du nicht im Irrtum sein. Also das kostet mit Sicherheit Zeit, alle Bibelstellen zusammenzubringen und sie dann versuchen zu harmonisieren. Aber das lohnt sich, das zu machen, weil wenn man alle Bibelstellen zu einem Thema harmonisiert, dann kann man sich sicher sein, das, was ich jetzt rausgearbeitet habe, ist die Wahrheit. Denn dann gibt es keinen Widerspruch in der Bibel. Wir wissen, Gottes Wort ist zu harmonisieren. Es gibt zwar immer Sachen, auch die man nicht erklären kann vielleicht, weil die entweder nicht darin geoffenbart sind oder auch Glauben dazu gehört. Aber wenn es um ein Thema geht, wie zum Beispiel die Wiederkunft Jesu, da kann ich alle Texte zusammenbringen und das kann ich dann verstehen. Und das ist nichts anderes als die Methode Jesus. In Lukas 24, Vers 27 steht: Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Also genauso hat es Jesus gemacht. Er hat sich ein Thema genommen, wie zum Beispiel alles, was sich auf ihn bezieht, hat alle Texte rausgesucht und sie den Jüngern dargelegt. Also Jesus ist auch sehr methodisch vorgegangen. Das fünfte Prinzip. Die Bibel muss ihr eigener Ausleger sein, denn sie ist ein eigener Maßstab. Wenn ich mich von einem Lehrer abhängig mache und er vermutet bezüglich der Bedeutung oder möchte etwas mit seinem Glaubensbekenntnis in Übereinstimmung bringen oder als weise gelten, dann ist seine Vermutung, sein Wunsch, sein Bekenntnis oder seine Weisheit mein Maßstab und nicht die Bibel. Einleuchtet. Ne? Wir dürfen uns eigentlich nicht von Menschen abhängig machen. Aber das war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, wie oft mache ich mich da von Menschen abhängig? Wie oft lese ich einfach ein Buch über die Offenbarung, als selber in die Offenbarung zu gucken? Und dann muss ich das ja auch irgendwie glauben, was der andere Autor da schreibt. Egal, ob er sich geirrt hat oder ob er etwas sich zurechtbiegt, ich weiß es nicht. Besser wäre es, ich gucke wirklich in Gottes Wort. Da ist Psalm 119, Vers 99 als Quelle angegeben. Und da steht der Satz: Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Also wenn wir direkt zu Gott gehen und direkt bei Gott lesen, dann brauchen wir keinen Lehrer, dann werden wir schlauer als alle unsere Lehrer. Das sechste Prinzip. Gott hat Zukünftiges durch Visionen, Zeichen und Gleichnisse offenbart. Und auf diese Weise werden oftmals dieselben Dinge immer und immer wieder durch verschiedene Visionen, Zeichen und Gleichnisse wiederholt. Wenn du sie verstehen willst, musst du sie alle in eins kombinieren. Ja, also wir kennen das zum Beispiel aus dem Buch Daniel, dass da verschiedene Sachen öfters in verschiedenen Symbolen erklärt werden. Da sind einmal die Reiche als Gold, Silber, Bronze, Eisen offenbart und einmal als Tiere. Ne? Aber wenn wir das Ganze verstehen wollen, müssen wir das natürlich kombinieren. Oder wenn wir ein bestimmtes Gleichnis verstehen wollen, dann macht das nicht Sinn, nur zu sagen, ach, ich nehme nur den Lukas-Text oder nur den Johannes, weil der hat das noch erwähnt oder Markus hat noch diesen Aspekt dazu. Bring sie alle zusammen und betrachte sie als eine Einheit und nicht losgelöst voneinander. Der siebte Punkt. Visionen werden immer als solche bezeichnet. Ja, der sagt, wenn es eine Vision ist oder ein Gesicht, dann steht das auch eindeutig da. Warum? Weil wir sonst alles als Vision darstellen könnten und alles, das wäre einfach sehr schwierig, glaube ich, wenn wir alles als Symbol wahrnehmen würden. Nummer 8. Symbole haben immer eine symbolische Bedeutung und werden oft in der Prophetie benutzt, um zukünftige Dinge, Zeiten und Ereignisse darzustellen. Zum Beispiel Berge bedeuten Herrschaften, Tiere bedeuten Königreiche, Wasser bedeuten Völker, ein Tag bedeutet ein Jahr. Alles für uns Adventisten nichts Neues, ne? Das kennen wir schon lange. Aber was meint ihr, was das damals für eine Offenbarung war, als William Miller das erste Mal wirklich so verstanden hatte? Muss schon toll gewesen sein. Ja, Nummer 9. Achso, was noch wichtig ist bei der 8, aber das wissen wir auch, ne, Symbole werden oft auch eben an einer Stelle erklärt und kommen dann an einer anderen Stelle wieder vor. Ne? Also es ist wichtig, die Erklärung auch in anderen Teilen der Schrift zu lesen. Deswegen auch die Konkordanz. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Berge habe, in irgendeinem Text, und da steht nicht erklärt, was soll das jetzt bedeuten, dann hat William Miller in der Konkordanz nachgeguckt und irgendwo stand das dann. Der Text ist hier angegeben. Daniel 2, 35, 44, da ist die Erklärung dazu. Nummer 9. Gleichnisse werden als Vergleiche benutzt, um Themen zu illustrieren und müssen in derselben Weise wie Symbole durch das Thema und die Bibel erklärt werden. Also auch ein Gleichnis muss wie eine Prophezeiung behandelt werden. Vieles in Gleichnissen hat eine symbolische Bedeutung. Man muss die Bedeutung in einem Gleichnis oder in einem anderen suchen. Also Markus 4, Vers 13 steht, da sagt Jesus, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle anderen verstehen? Also da sagt Jesus auch, das ist ein großes Ganzes. Wenn jetzt zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann mit dem guten Samen, da weiß man, was der Samen ist. Und im anderen Gleichnis wird es vielleicht nicht erklärt, da versteht man es dann, weil man es in dem anderen gelesen hat. Also Jesus sagt, wenn ihr das noch nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen verstehen? Das baut aufeinander auf, das gehört zusammen. Also William Miller, das war eine große Erkenntnis, hat verstanden, die Bibel ist ein großes Ganzes. Nummer 10. Symbole haben manchmal zwei oder mehr Bedeutungen. Ein Tag wird symbolisch benutzt, um drei verschiedene Zeitabschnitte zu beschreiben. Jetzt wird es schwierig. Nämlich erstens einen unbestimmten Zeitraum, zweitens ein Jahr, drittens 1000 Jahre. Also es ist manchmal wirklich schwer, auch die Bibel zu verstehen. Aber die richtige Auslegung, sagt er, wird mit der Bibel harmonisieren und guten Sinn ergeben. Andere Auslegungen nicht. Also wenn wir zum Beispiel in Daniel lesen von 1260 Tagen, Abenden und Morgenen, dann haben wir jetzt die Wahl. Entweder das sind 1260 unbestimmte, undefinierte Zeiträume, oder es sind 1260 Jahre, oder 1.260.000 Jahre. Und dann sagt William Miller, gucke, was guten Sinn macht. Also unbestimmte Zeiträume bringen uns überhaupt nichts und die 1.260.000 Jahre klingen auch sehr abstrus. 1260 Jahre muss dann die richtige Auslegung sein. Aber wir sehen manchmal, und das ist auch das, was mich immer so ein bisschen davon abgeschreckt hat, so Offenbarung oder Daniel selber zu studieren, es kann schon ganz schön kompliziert werden. Da gibt es den Tag und da gibt es drei Bedeutungen für. Nummer 11. Wenn ein Wort, so wie es steht, guten Sinn ergibt und den einfachen Gesetzen der Natur keine Gewalt antut, dann muss man es buchstäblich verstehen. Wenn nicht, dann symbolisch. Also, wenn er zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 1 bis 2, da begegnet uns eine Frau, die ist mit der Sonne bekleidet und der Mond ist unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Also, wie kann man mit der Sonne bekleidet sein? Da weiß man, okay, das ist, tut den Naturgesetzen Gewalt an, das muss symbolisch verstanden werden. Wenn zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten Mose hat das Rote Meer geteilt, gut, da würden wir auch sagen, das passt mit unseren Naturgesetzen nicht wirklich überein. Aber das ist ein Wunder Gottes, das tut den Naturgesetzen nicht so eine Gewalt an, wie die Frau ist bekleidet mit der Sonne. Wie soll das gehen? Nummer 12. Um die Bedeutung eines Symbols zu finden, verfolge das Wort durch deine Bibel. Und wenn du eine Erklärung findest, setze diese Erklärung für das Wort ein. Wenn es guten Sinn macht, also wer aufgepasst hat, hier ist zum dritten Mal der gute Sinn. Also die Adventpioniere waren Leute, die guten Menschenverstand hatten. Sachen einfach auch einschätzen konnten. Also setze diese Erklärung für das Wort ein. Wenn es guten Sinn macht, brauchst du nicht weiterzuschauen. Wenn nicht, suche erneut. Und ich habe euch groß darunter geschrieben, Achtung! Das ist das Einzige, wo man William Miller vielleicht sagen könnte, würde ich anders machen. Da hat er auch keine Bibelstelle angegeben. Ich habe es ja drunter geschrieben. Daniel 8, Vers 14. Bis 2300 Abende und Morgende um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und er hat in seiner Konkordanz geguckt und hat recht schnell gefunden, für Heiligtum kann ich die Erde nehmen. Und hat in diesem Text die Erde eingesetzt und dann gesagt, okay, bis das um ist, bis 2300 Abende und Morgen wir um sind, dann wird die Erde gerechtfertigt. Das heißt, die Erde wird zerstört, es gibt eine neue Erde, das muss die Wiederkunft Jesus sein. Und da hat er sich geirrt. Er hat zwar die Wahrheit nicht weit verfehlt, weil er hat alles richtig ausgerechnet, 1844, aber er hat das falsche Ereignis genommen. Vielleicht, wenn er noch weiter gesucht hätte, wäre er schon früher auf die Heiligtumslehre gekommen. Wer weiß es.
Und Gott hatte ja in der Offenbarung auch schon vorher gesagt, dass er das so freistehen wird. Mit dem Buch, was aufgeöffnet ist, erst krimmt im Bauch.
Ja, okay. Ja, doch, das kann man so verstehen, ja. Ja. Ja, es ist auch wieder, Gott lenkt das wirklich, ne? Und er gibt immer so viel Erkenntnis, wie gerade gebraucht wird. William Miller hatte ja die richtigen Erkenntnisse und es hat sich ja gerade wegen dieser Botschaft, Jesus kommt wieder, diese Bewegung in ihm entwickelt, ne? Und nur deswegen wurden sie groß enttäuscht. Hätten sie gesagt, ja, da wird das Heiligtum gerechtfertigt, da hätte wahrscheinlich keiner was mit anfangen können. Und da hätte es bestimmt auch keine Adventbewegung um William Miller gebaut. Ist interessant, wie Gott das immer macht. Wir sind schon bei Nummer 13. Um zu wissen, ob wir das richtige historische Ereignis für die Erfüllung einer Prophetie haben, wenn jedes Wort der Prophezeiung, nachdem die Symbole verstanden worden sind, sich buchstäblich erfüllt hat, dann kannst du wissen, dass dein Geschichtsereignis das richtige ist. Aber wenn ein Wort nicht erfüllt ist, dann musst du nach einem anderen Ereignis Ausschau halten oder die zukünftige Entwicklung abwarten. Denn Gott trägt dafür Sorge, dass Geschichte und Prophetie übereinstimmen, sodass das wahrhaft glaubende Kind Gottes sich nie schmähen muss. Auch ein schönes Prinzip. Also, wir sehen ja oft, in der Welt passiert irgendwas und dann sind direkt alle zur Stelle, hier, das ist jetzt das und das ist dies. Auch zu William Millers Zeiten gab es viele, die gesagt haben, Napoleon ist der Antichrist. Und der, jetzt wo der Papst abgesetzt ist, wird Napoleon sein Weltreich errichten und dann kommt Jesus wieder, ne, und wird dieses Weltreich zerstören. Hatte jetzt in dem Moment vielleicht auch Sinn gemacht, weil das Papstum war weg und Napoleon erschien so mächtig, dass man das wirklich vielleicht denken konnte. Aber hätte man alle Prophezeiungen angeguckt, hätte man gesehen, das passt nicht, das passt nicht. Oder, wie William Miller sagt, warte die Ereignisse noch ab. Ne? Also es muss sich wirklich alles, was prophezeit ist, dann auch buchstäblich erfüllen. Da kann nicht eine nicht erfüllt sein. Nummer 14. Die wichtigste Regel von allen ist, das ist auch die schönste, dass du Glauben haben musst. Es muss ein Glaube sein, der ein Opfer erfordert und der, wenn geprüft, den liebsten Gegenstand der Erde, die Welt und ihre Wünsche aufgeben würde. Charakter, Leben, Beruf, Freunde, Heimat, Komfort und weltliche Ehre. Wenn irgendetwas davon uns hindert, ein Teil des Wortes Gottes zu glauben, dann würde es zeigen, dass unser Glaube nichtig ist. Noch können wir jemals glauben, solange noch eines dieser Motive in unseren Herzen lauert. Wir müssen glauben, dass Gott sein Wort niemals aufgibt. Und wir können Vertrauen haben, dass derjenige, der den Fall des Spatzen bemerkt und die Haare auf unserem Kopf zählt, die Übersetzung seines Wortes bewacht und eine Barriere darum errichtet, und diejenigen, die Gott aufrecht trauen und vorbehaltlos seinem Wort vertrauen, daran hindern wird, weit von der Wahrheit wegzuirren. Also das ist schön. Die Bibel zu studieren könnte auch manchmal schwierig werden. Es könnte auch Stellen geben, wo wir uns nicht einig werden, wo wir im Streit sind. Ernährung ist so ein Thema bei uns, ne? Aber Gott sagt, die, die seinem Wort trauen, ne, die wird er daran hindern, weit von der Wahrheit wegzuirren. Das ist schön. Ja, das sind diese 14 Prinzipien, die William Miller da so in der Bibel entdeckt hat. Und da war für uns vielleicht nicht viel Neues, viel Wiederholung dabei, aber für die damalige Zeit war das eine Revolution. Und es war das Fundament, auf dem William Miller und auch andere wie Joseph Bates oder Ellen White etc. dieses Fundament für die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten aufbauen konnten. Nach 2 Jahren intensivem Bibelstudium hatte William Miller erkannt, es muss eine buchstäbliche Wiederkunft Jesu geben. Das war zwar auch was es hier und da immer wieder aus der Bibel gelesen wurde, aber das war nicht die verbreitete Meinung. Ne? In der katholischen Kirche wurde was anderes gelernt. Ne? Jesus kommt in den Wolken des Himmels wieder, in der Herrlichkeit des Vaters. Das war, hat er entdeckt. Die Erde wird bei der Wiederkunft durch Feuer zerstört. Das hat er aus 2. Petrus. Aus der gereinigten Erde wird die neue Erde hervorkommen. Die gläubigen Toten werden auferstehen, da der Zustand der Toten, das ist auch eine Säule der Siebenten-Tags-Adventisten, ne? Eine ganz wichtige Lehre. Alle Gläubigen treffen Jesus in der Luft, das war auch so eine Sache. Die Gläubigen werden ohne Makel vor Gott gestellt. Dass es eine erste und zweite Auferstehung gibt, dass es ein Millennium dazwischen gibt. Dass es Papst und das kleine Horn ist. Und das wird bei der Wiederkunft zerstört. Ich meine, das waren auch Sachen, die schon bei der Reformation gewusst wurden. Aber das war, ist da nochmal mit einer Wucht wieder hervorgekommen. Ja, die Prophezeiung in Daniel und Offenbarung. Das ist natürlich das, wofür wir den, womit wir den Namen William Miller am meisten verknüpfen. Ne? Dass er diese Berechnungen korrekt angestellt hat. Ja, William Miller sagte am Ende des Studiums 1818, wenn das Ende so nah war, dann war es wichtig, dass die Welt es erfahren sollte. Also nach 2 Jahren Bibelstudium hatte er gedacht, jetzt sind es noch 25 Jahre bis zur Wiederkunft. Es ist Zeit, dass die Welt das erfährt. Und der Deist, der irgendwann zum Patriot geworden ist, der seinen Sinn gesucht hat, der wurde plötzlich Christ und hat laut gerufen, der Bräutigam kommt, müssen wir uns vorbereiten. Und für uns heute ist es interessant zu sehen, wie die Adventpioniere damals an die Bibel rangegangen sind, wie methodisch die da rangegangen sind. Ja, denn wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, sei denn wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Amen.